Also wenn man das jetzt mal vertauschen würde, ne? Du hast gesagt, so, ah, kann ich, ist das nicht ein bisschen zu viel verlangt, kann ich ihn danach überhaupt fragen? Aber es wird nie die andere Konversation überhaupt aufgemacht, so, hey, kann ich das eigentlich von meiner Frau verlangen, ein Jahr lang auf ihr Gehalt zu verzichten? Diese Konversation findet nicht statt. Es ist selbstverständlich in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, dass Frauen dann einfach auf Geld verzichten. So. Und die Arbeit übernehmen, damit der andere Partner weiter arbeiten gehen kann. Man könnte ja auch sagen, oh, weißt du was, habe ich auch nichts mit zu tun. Wir holen uns hier eine Live-In-Nanny 24/7, die kostet dann halt 120.000 Euro im Jahr. So, können wir auch, die müssen wir dann auch 50-50 bezahlen, ne? Also es ist so, dieses, das ist so sehr. Hallo ihr Moneypennies und herzlich willkommen zu einer neuen Money Story. Heute spreche ich mit Melanie. Sie ist freiberufliche Wildpflanzenexpertin, vor allem im Online-Bereich. Sie hat dann Online-Kurs und Coachings und so weiter. Das ist richtig spannend. Und sie ist auch Mama von zwei Kindern. Und sie hat das Mentoring bei uns im Jahr 2020 gemacht, also genau im Corona-Crash. Und genau davon wird sie uns auch sehr detailliert erzählen. Melanie hatte sich bereits 2018 komplett selbstständig gemacht, ohne einen einzigen Euro Rücklage und stand gleichzeitig mitten in der Familienplanung. Dann hat sie über Podcasts, Bücher und so weiter, ein erster ETF, all das hatte sie schon auf ihrer Liste abgehakt. Trotzdem sagte sie, ich wusste einfach nicht genug, um wirklich sinnvoll zu handeln. Und genau deswegen ist sie dann im Februar 2020 ins Mentoring eingestiegen bei uns, aus dem klaren Wunsch heraus, finanzielle Sicherheit für sich, ihr Business und ihre Familie aufzubauen. Und in Melanies Money Story erfährst du, wie sie mitten im Corona-Crash an der Börse eingestiegen ist und warum sie diesen Moment als absoluten Schlussverkauf gefeiert hat, statt in Panik zu verfallen. Absolut, ich liebe einfach alles daran. Ja? Dieses so, Vermögen wird in Krisen gemacht. Melanie hat es genau richtig gemacht. Bei uns im Mentoring mega, mega gut. Sie verrät auch, welche Strategien ihr geholfen haben, in extremen Marktphasen ruhig zu bleiben und ganz glasklar zu handeln, wie sie ihre Notgroschen privat und fürs Business aufgebaut hat und ihre Sparrate von 0 auf mehrere hundert Euro im Monat gebracht hat, allein durch zwei bestimmte Dinge. Warum das Thema Ausgleichszahlung in der Elternzeit für sie ein Gamechanger war und wie das Gespräch dazu in ihrer Beziehung einen kompletten neuen Modus sozusagen gesetzt hat. Und den Aspekt fand ich so inspirierend, dass Melanie auch in meinem neuen Buch vorkommt, Die Krise liebt Frauen wie dich, wie du finanziell resilient wirst und wächst, egal was kommt. Ihre Geschichte über Ausgleichszahlung findet ihr auch hier drin, mit noch ein paar anderen Geschichten zum Thema Ausgleichszahlungen übrigens. Es ist ein ganz eigenes Kapitel, Thema Ausgleichszahlungen, wo ich genau beschreibe, wie ihr das machen sollt, wie ihr das Gespräch anfangen könnt, warum euch das zusteht, wie hoch die Ausgleichszahlung sein sollte, wie sie gemacht werden kann, Fehler im Drei-Konten-Modell und so weiter. Also findet ihr alles in Die Krise liebt Frauen wie dich. Ist auch einiges zum Thema Beziehungen hier mit dabei. Also hört unbedingt rein, lasst euch von Melanies Money Story inspirieren zum Thema Investitionen in der Krise, zum Thema selbstständig machen, zum Thema für die Familie vorsorgen und natürlich auch zum Thema Ausgleichszahlungen. Da könnt ihr sehr, sehr, sehr viel mitnehmen. Und wenn du das hier bei Spotify hörst, lass mir gerne einen Kommentar dazu da. Vielleicht, was dich an der Money Story von Melanie am meisten inspiriert hat. Könnt ihr natürlich auch bei Instagram machen. Ich freue mich immer über Feedback. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Und bevor wir in diese Folge starten, habe ich noch eine besondere Ankündigung für dich. Und zwar kannst du ab sofort Tickets kaufen für meine Buchpremiere von meinem neuen Buch Die Krise liebt Frauen wie dich, wie du finanziell resilient wirst und wächst, egal was kommt. Ja, es wird eine Buchpremiere geben und zwar am 5. Februar im Dussmann Kulturkaufhaus in Berlin findet die statt. Ich werde da unter anderem live aus meinem Buch vorlesen. Es wird ein Live-Q&A geben mit mir und du wirst natürlich die Gelegenheit bekommen, dein Buch vor Ort von mir signieren zu lassen. Wichtig, es gibt nur 100 Tickets, das ist verdammt wenig, vor allem angesichts dessen, wie viele Leute das jetzt hier gerade hören. Also klick auf den Link in den Shownotes und sichere dir jetzt dein Ticket für meine Buchpremiere. Ja, und damit ganz herzlich willkommen. Hallo liebe Melanie, schön, dass du da bist.
Hallo Natascha.
Aus der sonnigen Eifel. Ja. Und in Berlin ist Weltuntergang. Aber gut, es sei dir gegönnt.
Vielen Dank.
Melanie, lass uns doch gerne mal direkt reinstarten. Vielleicht magst du mal erzählen, wie deine Situation war, bevor du zu uns ins Programm gekommen bist, auf seit 2020. Hm? Vielleicht magst du so 2-3 Jahre vorher oder wo du sagst, ist ein guter Zeitpunkt, einfach mal einsteigen, mal erzählen, wie war deine berufliche Situation, finanzielle Situation, was hattest du schon, was hattest du noch nicht, was hattest du für ein Gefühl dabei, also nimm uns gerne einfach mal mit.
Ja, also ich glaube, ein ganz guter Startpunkt ist 2018, da habe ich mich komplett selbstständig gemacht. Ich hatte vorher schon nebenberuflich selbstständig gearbeitet, aber 2018 ging es dann richtig los für mich und ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Rücklagen.
Gar keine Rücklagen? 0 Euro Rücklagen?
Ich hatte tatsächlich überhaupt keine Rücklagen. Ich hatte damals den Tipp von einer Freundin bekommen, dass ich für die Steuern natürlich dann 2018 Geld zurücklegen sollte. Am besten auch für 2 Jahre im Voraus. Aber ansonsten hatte ich einfach nichts. Ich hatte meine festen Kunden und da floss auch monatlich Geld. Darauf habe ich mich so ein bisschen gestützt, aber ich wusste, das wird niemals reichen. Und es hat dann aber noch ein bisschen gedauert, dass ich dann 2018, wie gesagt, gut gearbeitet, habe auch gut Geld verdient. Ich hatte immer im Hinterkopf, Melanie, du musst etwas für die Altersvorsorge machen. Und damals hatte ich dich tatsächlich auch schon auf dem Schirm, weil meine zweite Kundin, die hatte mich damals auf dich gebracht und auf dich gestoßen. Die hatte immer das ein Haushaltsbuch nach deiner Vorlage geführt und hatte mir dann einfach auch von dir erzählt, von der Facebook-Gruppe. Und so bin ich im Prinzip auf dich gestoßen. Und sie sagte eben auch, ja, hey, man muss einfach, wenn du selbstständig bist, Rücklagen bilden. Nicht nur, wenn du selbstständig bist. Als Frau musst du einfach Rücklagen bilden. Ja. Du kannst nicht darauf vertrauen, dass du da später eine dicke Rente bekommst. Und ja, dann hat das noch 2 Jahre gedauert, bis ich mich dann für dein Mentoring entschieden habe. Also ich habe immer wieder bei dir in den Podcast reingehört und ich habe da zu dem Zeitpunkt auch schon verschiedene Bücher gelesen. Ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht über ETFs. Ich hatte auch schon einen ETF, den habe ich mir dann, ich glaube 2019, habe ich mit einem ETF-Sparplan angefangen, mit dem, darf man das sagen, Aero Weltfonds. Das war so der Fonds, wo ich gedacht habe, okay, das hört sich alles ganz gut an. Aber das große Problem für mich war einfach, ich habe zwar Bücher gelesen, ich habe zwar Podcasts gehört, aber das hat einfach nicht gereicht. Also ich hatte nicht das Hintergrundwissen. Ich wusste, ich muss was für meine Altersrücklagen tun, aber wie mache ich das jetzt sinnvoll? Und ich lerne gerne selber Sachen, aber ich muss nicht alles im Selbststudium mir beibringen. Und ich hatte auch nicht die Zeit dafür. Also die Selbstständigkeit hat mich sehr eingenommen.
Ja.
Und ich wollte es einfach richtig wissen und richtig lernen. Und ich wollte auch wissen, was ich da tue. Weil ich komme klassischerweise aus dem Elternhaushalt, wo natürlich in Telekom-Aktien investiert wurde.
Ja, und der Herbert von der Sparkasse managt das alles.
Ja, ganz, ganz klassisch.
Weil der hat das schon immer gemacht und schon alle unsere Generationen Finanzen schon gemacht.
Ja.
Der macht das super.
Ganz genau.
Deswegen sind wir auch alle so reich. Ach,
ja.
Wait.
Und also Aktien super böse und ich wusste einfach, man kann da nicht einfach blind drauf loslegen. Und ich hatte schon 2019 mit dem Gedanken gespielt, bei dir ins Mentoring einzusteigen. Da war es aber irgendwie noch nicht so weit. Und 2020, habe ich mich für das Programm entschieden. Ich war zu dem Zeitpunkt auch schon in der Familienplanung, wusste also, ich brauche nicht nur Rücklagen für mein Unternehmen, ich brauche auch Rücklagen für meine Familienzeit.
Ja.
Weil ich da nicht auf den letzten Pfennig leben möchte.
Und total, und gerade als Selbstständige auch, ne? Also ist ja auch immer nochmal mit Mutterschutz und so weiter, ist ja alles nochmal komplizierter, als wenn man angestellt ist. Melanie, darf ich fragen, was du davor gemacht hast? Du hast gesagt, du warst seit 2018 selbstständig und warst du davor angestellt? Oder?
Ja.
Ah, okay.
Ich habe ein Studium gemacht und war dann angestellt, lange Zeit erst Vollzeit angestellt bei einem Marktforschungsinstitut. Und dann habe ich zweimal noch den Job gewechselt und auch immer die Zeit dann reduziert. Ich bin dann von der Vollzeit in die Teilzeit gegangen, so dass ich dann nebenberuflich auch mehr machen konnte in der Selbstständigkeit.
Ah, das ist parallel sozusagen
habe ich genau, ich habe es dann parallel aufgebaut und dann kippte das immer mehr in die Selbstständigkeit und ich hatte mich dann als virtuelle Assistentin selbstständig gemacht und Wildkräuterfachfrau. Das ist eigentlich mein eigentliches Steckenpferd. Und genau, nachdem dann mein Sohn geboren ist, habe ich dann auch die virtuelle Assistenz links liegen gelassen und jetzt bin ich eben Kräuterfrau, Vollzeit-Kräuterfrau.
Die Kräuterfrau.de. Und was würdest du sagen, Melanie? Also, wenn du sagst, du warst vorher, also du hast ja auch Geld verdient, so, ja. Ne? Und trotzdem, 2018, als du dann gestartet bist in die Selbstständigkeit, hattest du eigentlich zero Rücklagen. Was meinst du, warum? Woran lag das? Also was war dafür jetzt auch rückblickend so? War das, wo war sozusagen der Denkfehler vielleicht oder der Fehler in deinem System, Geld rein, Geld raus? War das Mindset-Thema? Also
das mit Sicherheit auch.
Ah, ja.
Ich hatte das einfach für mich nicht priorisiert. Also das ist, glaube ich, der wesentliche Faktor. Ich habe das für mich nie so priorisiert, während ich noch in der während ich noch im Angestelltenverhältnis war. Habe ich halt gedacht, ja gut, ich zahle ja in die Rentenkasse ein. Hab zwar immer gesehen, was da so aktuell rauskommt, nämlich so zero, nichts. Aber ich habe das Thema nicht fokussiert für mich und ich hatte auch nicht auf dem Schirm, wie kritisch das für mich ist.
Ja, ja.
Das war nicht in meinem Bewusstsein.
Ja.
Und das kam dann einfach immer mehr mit der Zeit und richtig in den Fokus gerückt ist, dass erst, als ich dann wirklich auch in die Selbstständigkeit ging, ich habe einfach keine Rücklagen gebildet, ich habe nichts gespart. Ich hatte mein Studium komplett selbst finanziert, habe dann noch ein Auslandsjahr gemacht in England, meinen Master habe ich dort gemacht. Es war alles recht kostspielig, also habe ich auch erstmal BAföG zurückbezahlt. Und dann war ich aber auch schuldenfrei. Konsumschulden waren noch nie mein Ding. Also das hatte ich nicht, Gott sei Dank. Aber ich habe eben auf der anderen Seite auch keinen Fokus darauf gehabt, zu sparen.
Okay.
Ja. Mein Fokus lag, glaube ich, da zu dem Zeitpunkt eher darauf, keine Konsumschulden mehr zu machen.
So. Ja, auch gut enough, ne? Also ja, total. Also auch, ne? Also so jeder halt seinen nächsten Schritt, ne? Deswegen ist ja super. Also schuldenfrei aus dem Studium und so weiter rauszukommen, ist ja schon mal, also nur schaffen ja auch nicht alle. Okay, und dann war sozusagen die Selbstständigkeit 2018 war dann so, wo du sagst, boah, jetzt setze ich mich aber doch mal hin und dann bist du 2020 zu uns ins Programm gekommen. Und also da muss man nochmal den Kontext bringen. Das ist jetzt, also du bist am 1. Februar 2020, hast du dich bei uns angemeldet, bist du gestartet. Und wenige Wochen danach, wenige Tage danach eigentlich.
Ja,
eigentlich ging es da direkt schon los. Ich glaube, der Tiefpunkt war dann so März. Wie war das für, also ich meine, da wusste man ja noch von nichts so, ne? Also wir wussten überhaupt nicht, was uns blüht und was das für ein krasser Crash an der Börse sein wird. Und deswegen, ich versuche mich da auch gerade reinzufühlen, so Anfang Februar, wo alle dachten, ach ja, na gut, ja, im Mai werden wir wohl schon wieder reisen können, oder? Also naja, dann sind schon groß und dann sind wir so 2 Jahre eingesperrt gefühlt. Und jetzt für dich aber auch nochmal als Neuling sozusagen, dann so ein Programm zu machen, die Börsen gehen krachend runter so, und du denkst dir so, also würde mich jetzt mal interessieren für so absolute Newbies, wie ging es dir dann damit? Also du kommst mit dem Mindset rein, Aktien sind böse, investierst jetzt Geld ja auch in so ein Finanzmentoring und dann gehen die Aktien runter, dann schreit doch alles wieder, habe ich doch gesagt, Aktien sind böse, don't do it. Oder wie war das für dich?
Tatsächlich, also diesen Glaubenssatz, dass Aktien böse sind, den hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Das hatte ich nicht mehr so weit, hatte ich mich irgendwie schon eingelesen und hatte auch das Gefühl, für mich ETFs ist eine ganz gute Anlagemöglichkeit. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon das Gefühl, ganz ehrlich, wenn es billig wird, ist es doch geil einzusteigen. Also ich kann jetzt hier im Sonderschlussverkauf,
im absoluten
Black Friday hoch 20 investieren.
Ja.
Und ich war einfach so happy, in dem Moment dann auch die Möglichkeit zu haben, das mit Verstand zu machen und nicht einfach wahllos, oh mein Gott, jetzt geht's runter, jetzt muss ich schnell irgendwas kaufen, wovon ich keinen blassen Schimmer habe.
Ja. Ja.
Und ich war einfach nur glücklich, dass ich zu dem Zeitpunkt eben an die Hand genommen worden bin und das umsetzen konnte mit Verstand und so umsetzen konnte, dass ich wusste, was ich tue. Und dadurch, dass ich wusste, was ich tue, hatte ich auch keine Bedenken. Also für mich war jetzt dieser Crash nicht der Grund, plötzlich zu sagen, oh Scheiße, das war jetzt voll die schlechte Idee, gerade jetzt in das Mentoring einzusteigen. Für mich war es eher so, boah, ja, genau richtig, jetzt zu dem Zeitpunkt einzusteigen, ja, und zu lernen, wie das Ganze funktioniert und ohne Panik jetzt irgendwelche Fehlentscheidungen zu treffen, ja, sondern gewusst eben, wie und was ich jetzt zu tun habe.
Ja, und vor allem auch in so einer Extremsituation, das auch direkt mitzumachen, ne, und begleitet, ja, mitzumachen. Ja, alle anderen da draußen so, die investiert waren oder auch nicht, die hatten jetzt auch nicht so diesen Begleitschutz, sag ich mal, ne? Ja, genau. So dieses so täglich Fragen stellen zu können, okay, so was passiert jetzt hier gerade, wir haben auch die Live-Calls natürlich ganz normal in der Zeit alles weitergeführt und so. Ja. Das war ja schon auch, also ich finde das von außen, ich war damals schon so begeistert, dass ich sagte, wie geil ist das für euch gerade? Ja, das sind absolut, ja, goldene Zeiten. Und dann sozusagen auch live darin begleitet zu werden und live in so einer extremen Situation einzusteigen. Also alles, was danach kommt, kann ja nur leichter sein, weißt du, was ich meine?
Ja,
also,
ja, genau.
So, ihr wart ja schon vom ganzen Mindset und so. Also ihr habt euch ja schon, also als Einstieg, sich die Gedanken alle zu machen, zu sehen, wie reagiert mein Nervensystem, was macht das mit mir?
Ja.
Und gleichzeitig diese Möglichkeit zu haben, eben genau diese Fragen zu stellen und in der Peer Group zu sein, in der Community zu sein, aufgefangen zu werden, das ist, glaube ich, so viel wert. Das ist ja was ganz anderes, als wenn ich im leichten Gewässer lerne und nur lerne, wie es läuft, wenn es gut ist, ja, weil es gar keinen, ja, Anlass gibt. Alles andere nur in der Theorie. Was mache ich im Crash? Na ja, sehe ich dann. Und genau, ihr habt es ja genau in der Phase dann genau das gelernt. Was mache ich im Crash?
Genau.
Und zwar nicht in der Theorie, sondern was mache ich im Crash, wenn mir der Allerwerteste auf Grundeis geht, wenn die Schlagzeile das ist, wenn die Bildschaltung, ja, das, wenn alle sagen, verkaufen, 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 wenn die Kurse runtergehen, bam, 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 -40%. Was tust du jetzt so in der Praxis, nicht in der Theorie? Das ist Wahnsinn, richtig cool. Also ja, habe ich jetzt sehr für euch gefreut.
Ja, und Genius. Eben auch genau wegen dem Programm bin ich nicht in Panik verfallen, ja, und habe, ja, irgendwie kopflos das verkauft, was ich schon hatte, was ja wahrscheinlich auch wieder sehr viele getan,
ja,
haben.
Ja, ja, leider, ja, ja.
Und es gibt ja auch eben bei dir die Möglichkeit, sein eigenes Risiko, seine Risikobereitschaft zu testen.
Ja.
Und das hatte ich ja auch alles gemacht und
ja, super,
darauf, auf dieser Basis ja auch, habe ich selber angelegt. Und klar, es war wirklich gut, auch, ja, es war eben gut, direkt in diesem Crash einzusteigen, weil ich wusste, okay, so gehe ich jetzt damit um. Mhm. Scheinbar habe ich eine ganz gute Toleranz dagegen, weil ich, ja, weiß jetzt ja, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Okay, gut.
Ja, ja,
ich, genau, weiß jetzt, was ich im nächsten Crash machen kann und
genau, du bist jetzt auch schon geübt für den nächsten Crash. Ich liebe einfach alles daran. Richtig toll. Und was ja, du hast ja schon gesagt, ne, günstig im Schussverkauf sozusagen kaufen, Preise sind niedrig im Crash. Und was das ja im Umkehrschluss langfristig bedeutet, ist ja, dass du günstig etwas einkaufst, und zwar nicht Schuhe, die du nach 2 Jahren wieder wegschmeißt, sondern du kaufst etwas günstig ein, was an Wert gewinnt. Du bekommst ja also für dein Budget von, keine Ahnung, sagen wir 5.000 €, bekommst du mehr Anteile, wenn es günstiger ist. Mhm. Und das ist ja das Schöne daran. Ne? Das heißt, also ich habe mir die Zahlen ja mal angeschaut, wenn man im Tiefpunkt, im Corona-Tiefpunkt, am perfekten Tag, sehen einen Märztag, investiert hätte, hätte man 130% Rendite gemacht in den nächsten 5 Jahren. Das ist halt Wahnsinn, das gibt's eigentlich gar nicht. Und jetzt kann man sagen, ja, aber wer erwischt irgendwie schon den besten Tag? Aber man muss gar nicht den besten Tag erwischen. Wenn man sozusagen den schlechtesten Tag während dieses Crashes genommen hätte, das ist dann so der erste Tag, in dem es ein bisschen runterging, waren es immer noch fast 100% Rendite. Ja,
es ist so irre.
Und das halt zu verstehen und da genau das Richtige zu machen, ist halt Gold wert, ne? Weil, also wir reden ja nicht nur über Euro, wir reden ja auch über Zeit, ne? Also,
ja,
die allermeisten fangen ja auch einfach viel zu spät an. Und in so einem Crash, ja, mit solchen Renditen, 130% in 5 Jahren, wo wir normalerweise so 7-8, je nachdem, Prozent pro Jahr, und selbst die machen die meisten Menschen ja nicht, ja?
Ja.
Die meisten Menschen machen 2-4%, also viel zu wenig. Das das kostet dich Jahre hinten raus oder andersrum, ne, dann solche Renditen früh mitzunehmen oder überhaupt irgendwann mitzunehmen, kann dir halt so, das kann einem halt so viele Jahre wieder aufholen, ja, die Jahre, die wir eh alle zu spät angefangen haben zu investieren, damit es noch reicht bis 67. Ja. Also es hat so viele, das ist so kontraintuitiv, ne, wenn man sagt, oh ja, die Krise, oh nee, irgendwie Hände weg oder ich mache erstmal nur ein bisschen oder so, aber eigentlich muss man dann komplett all in gehen, so, weil es diese himmlischen Rendite gibt, die uns so viele Jahre, die wir schon vergeudet haben, wieder rausholen oder nach hinten vielleicht so den Zeit, sogar den Zeitraum ein bisschen verkürzen. Also es hat echt nur Vorteile, aber genau wie du sagst, wenn man auch wirklich weiß, was man tut, ne, mit einer Strategie agiert, wenn man nicht zu viel Risiko eingeht, trotz allem, also dieses, an der Börse herrschen nur zwei Emotionen, das ist Angst und Gier. Was anderes gibt es eigentlich nicht. Ne? Also ich habe Angst, vielleicht auch also Verlustangst und Gier im Sinne von FOMO, ja jetzt aber und jetzt muss irgendwie alles rein. Und das kann natürlich auch sehr, 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 sehr teuer werden. Weil rückblickend weiß man natürlich mehr genau, wo der Tiefpunkt war. Aber ich kann dir versichern, genug Leute haben investiert, als es ein bisschen runterging und dann ging es nochmal krachend runter und dann haben sie wieder verkauft, weil sie dafür dann nicht sozusagen nicht ihr Risikomanagement on point hatten, so wie du das ja gemacht hast mit unserem Risikoprofiltest zum Beispiel. Also von daher, ich absolut goldene Zeiten, ja, das so strukturiert dann auch aufzubauen. Ja, richtig cool. Guckst du denn manchmal so auf deine Renditen auch und denkst du so, ah ja, war schon ganz geil? Also siehst du das auch in deinem Depot und feierst du dich selber so ein bisschen, dass du da, ah ja, also schon ganz gut gelohnt, da so im März zu investieren?
Ich bin ja auch eine klassische Person, die sehr spät eingestiegen ist. Also mit Ende 30 habe ich angefangen, mich um meine Altersvorsorge zu kümmern. Ich muss also mächtig, mächtig aufholen.
Ja, ja.
Und zu dem Zeitpunkt habe ich schon investiert, aber rückblickend würde ich jetzt eben sagen, boah, ich hätte noch viel, viel mehr reinpumpen sollen.
Der nächste Crash kommt bestimmt.
Genau, auf den hoffe ich auch.
Oder also jetzt Zollcrash war ja eine, wenn auch nicht so super lange Möglichkeit, aber so ein paar Tage. Es kommt ja mal immer wieder so ein bisschen, ne? Aber selbst trotzdem, wir wissen ja auch, also es lohnt sich ja eben nicht, auf den nächsten Crash sozusagen zu warten, sondern kontinuierlich reinzugehen. Genau. Und idealerweise hat man irgendeine Form von Liquiditätsreserve, die man dann noch reinpushen kann. Aber am Ende geht es ja eh darum, eigentlich alle Monate, alle Tage, so viele Tage wie möglich mitzunehmen. Und wenn man dann in der glücklichen Position ist, ein bisschen was Cash übrig zu haben durch Steuerrückzahlung, whatever, kann man das natürlich dann zu einem günstigeren Zeitpunkt reinpumpen.
Ja.
Aber hilft, muss aber auch so am besten auch irgendwie ohne gehen. ist natürlich.
Ja, absolut.
Hilft natürlich enorm. Ja.
Für mich war es einfach schon ein Riesenschritt zu sagen, hey, ich nehme jetzt mehrere hundert Euro in die Hand, die ich jetzt investiere.
Ja.
Und ich hatte auch, ich bin schon mit ein paar tausend Euro dann eingestiegen, schon mit einer etwas größeren Summe, wo ich dann einmalig eingekauft habe und habe jetzt auch immer kontinuierlich meine Sparsumme erhöht und angepasst an meinen Umsatz, an mein Einkommen und für mich war das einfach schon ein Riesenschritt von null auf mehrere hundert Euro im Monat, die ja dann auch auf einmal da waren. Also vorher, da fragt man sich ja auch, okay, jetzt fange ich an, mehrere hundert Euro zu sparen. Was habe ich denn vorher damit gemacht? Und ich war jetzt nie eine Person, die auf super großem Fuß gelebt hat. Aber
du hast die Prioritäten anders gesetzt, ne? Du bist in die Achtsamkeit gekommen, ne? Und das ist das ist ja genauso, ich sag mal, diese Falle mit Geld, aber ist mit Geld genauso wie auch mit Zeit, ne? Oder mit Energie. Ja, das ist so, kommt rein, geht raus, kommt rein, geht raus. Und wenn das so auf Autopilot irgendwie läuft und unsere Glaubenssätze und unsere Prägungen, unsere Projektionen uns eigentlich nur beeinflussen, was wir, also wenn das alles so emotional so fließt, wir lernen es ja auch nicht, wir lernen ja auch nicht den Umgang mit Geld, ne? Oder mal die so pay yourself first. Ich meine, da gibt's ja Handwerks, da gibt's ja, es ist ja irgendwie auch, Sparen ist ja irgendwie auch ein Handwerk, so, ne? Es ist viel mehr, es ist keine Kunst. Sparen ist nur wirklich Geld, also Umgang mit Geld ist wirklich keine Kunst. Es ist einfach nur ein Handwerk. Es ist ein regelbasiertes Handwerk. Mit viel Mindset-Aspekt natürlich auch.
Ja.
Aber am Ende ist es eine Frage von Prioritäten, eine Frage vom System, vom Durchschauen dieses Systems, ne? Diese verschiedenen Mechanismen zu durchschauen und dann halt ein eigenes System aufzubauen. Aber das muss man, also es kommt halt nicht von ungefähr so, ne? Und das ist dann dieses klassische, du weißt nicht, was du nicht weißt. Ja, jetzt fragst du, wo ist denn mein Geld wo ist das denn hingegangen? Ja, du wusstest nicht, dass es auch anders geht. Und wenn ich nicht weiß, dass es anders geht, dann denke ich ja, das ist so irgendwie das Nonplusultra, wie ich das halt mache. Ja.
Ich glaube, rückblickend ist das auch einer meiner Glaubenssätze gewesen, dass ich einfach geglaubt habe, es ist kein Geld dafür übrig.
Für Vorsorge.
Für Vorsorge. Mhm. Es ist, ich habe kein Geld zum Sparen. Ich habe mich ja gerade selbstständig gemacht. Wieso sollte ich das machen? Ja. Und dann habe ich eben so ein paar Handwerkstricks angewandt, wie zum Beispiel das Geld, was ich spare, das geht am ersten ab von meinem Konto. Also das geht, läuft alles automatisch.
Ja.
Weg ist es und, super. Und gut ist. Und dann war es eben da.
Genau.
Und ich habe nicht mehr verdient.
Du hast es gemacht. Genau. Du hast als erstes dich selbst bezahlt, pay yourself first, als erstes deine Altersvorsorge, deine Rücklagen gemacht und dann alles andere verkonsumiert und nicht umgedreht. Und das ist ja der allergrößte Fehler, wenn man sparen will, zu sagen, ja, ich guck mal, was am Ende des Monats übrig bleibt. Zero. Ja. Kann ich dir sagen, wie viel übrig bleiben soll? Warum sollte diesen Monat mehr übrig bleiben als letzten Monat, wenn du nichts änderst? Das ist ja so dieses, ich mache alles wie immer, aber ich hoffe jetzt auf ein anderes Ergebnis. Das ist nach Einstein übrigens die Definition von Wahnsinn, ja? Nichts ändern und ein anderes Ergebnis zu hoffen. Ja. Und genau da, also es sind so kleine Kniffe, ne? Einfach nur einen Dauerauftrag einzurichten, zack, raus, 100 Euro, 200 Euro, wie viel auch immer. Und es reicht. Ja, also wenn jetzt der Staat die Steuern erhöhen würde, wären die meisten von uns auch in der Lage, das zu bezahlen. Also das ist so eine Art Selbststeuer, die man sich da auferlegt. Ja, und schon hat man auf einmal, oder in deinem Fall jetzt ein paar hundert Euro im Monat.
Ja.
Ja, super.
Und wie gesagt, das wird eben auch kontinuierlich angepasst und die Sparsumme steigt und steigt. Und ich bleibe auch dran an dem Thema. Ne? Also,
ja, cool.
Ich hab jetzt auch dein neues Programm haben müssen.
Ich habe
die ganze Zeit darauf gewartet.
Hast du schon angefangen? Angefangen mit Advanced Assets?
Ab nächster Woche.
Ah, geil, super.
Und habe echt die ganze Zeit darauf gewartet.
Ab nächster Woche Montag. Ah, cool, dann können wir uns direkt im Live-Call sehen. Ich habe nächste Woche Montag, Mittag ist Live-Call mit mir.
Ja, dann starte ich ja genau richtig.
Ja, genau. Ach cool, dann machst du direkt weiter. Das ist ja mega gut.
Ich habe halt die ganze Zeit darauf gewartet, dass du ein Folgeprogramm machst.
Ich weiß, mehrere hundert Leute
müssen ja auch die ganze Zeit darauf gewartet. weil es einfach natürlich auch nochmal, ich bin an dem Punkt, dass ich sage, ja, ich spare und ich tue was für meine Altersvorsorge, aber ich habe jetzt nicht mehr 40 Jahre Zeit, ich habe noch 20, 30 Jahre Zeit. Ja. Und da musste ich einfach nochmal einen draufsetzen und genau, jetzt bin ich einfach ganz gespannt auf das neue Programm von dir.
Cool, das heißt, du kommst zu Advanced, also du hast das Mentoring gemacht. Wir können lass uns mal kurz beim Mentoring, also nach dem Mentoring, habe ich jetzt rausgehört, hast du mehrere hundert Euro pro Monat dann investiert in dein Depot, was du mit uns gemacht hast, in deine Altersvorsorge. Das sind dann sozusagen auch deine Rücklagen, gehe ich mal von aus.
Ja.
Das heißt, du hast ein ETF-Portfolio aufgebaut, hast die ganze Strategie mit uns gemacht und so weiter.
Ja. Hab den Notgroschen auch aufgebaut, privat und fürs Unternehmen.
Ah ja, super gut. Also eigentlich so, wenn man sagen würde, das ist schon ein super sauberer Stand dann jetzt, oder? Oder wie fühlt sich's für dich? Also für mich klingt das total klar und geordnet und so total in sich schlüssig. Wie fühlt sich das jetzt für dich an, so vorher, nachher?
Ja, 100% Unterschied. Ich weiß, was ich tue. Ich habe die Rücklagen, ich habe die finanzielle Sicherheit. Ich war ja damals schon in Familienplanung 2020. Für mich ist das, und es fühlt sich einfach gut an. Ich weiß, ich tue was, ich weiß, was ich tue und ich weiß, dass ich mich selber finanziell absichere für meine Zukunft. Ja, ich bin in einer glücklichen Beziehung, ich verlasse mich aber nicht darauf. Ich will und war schon immer finanziell frei. War immer finanziell unabhängig. Mhm. Das war für mich schon immer exorbitant wichtig.
Ja.
Und jetzt sorge ich eben auch dafür, dass ich im Alter finanziell unabhängig bleibe. Mhm. Und das ist für mich einfach ein wahnsinnig gutes Gefühl. Weil ich für mich sorge.
Voll. Und genau, ich finde im Alter, und aber wie du es jetzt auch beschrieben hast, auch so im Hier und Jetzt. Ne? Also ich meine, eine Trennung, viele Paare trennen sich, ne? Oder Partner stirbt oder so. Und ich finde auch immer diese finanzielle Selbstbestimmtheit, also Rücklagen für sich selber zu haben, eine eigene Alter, also einfach Vermögen zu haben, was du ja jetzt hast. Du hast ein Depot, du hast den Notgroschen, du hast deine Rücklagen, ne? Das ist ja auch im Hier und Jetzt nicht irrelevant, ne? Also sogar höchst relevant, auch zu sagen, um in der Partnerschaft auf Augenhöhe zu sein, ne? Jetzt nicht unterstellen, dass es bei euch nicht so war oder so, ne? Aber es hilft einfach, ein gleiches Standing so zu haben. Und es hilft aber auch, wenn es dann vielleicht mal im Hier und Jetzt nicht so super duper läuft, eben nicht finanziell abhängig zu sein von einer anderen Person.
Ja,
ja, und auch absolut. Zu sagen, und das finde ich zum Beispiel ein total, also so, das ist so ein krasser Liebesbeweis, finde ich, ja, oder das ist so, das ist doch irgendwie total romantisch, finde ich, aber ja, mit Geld ist nicht so romantisch. Ich finde, es gibt ja kaum etwas Romantischeres, als zu sagen, wir sind zusammen, weil wir es wollen und nicht, weil einer von uns beiden muss.
Ja.
So. Und zweiter Aspekt, Exit-Strategie. Wenn es dann doch nicht mehr so gut läuft oder irgendwas passiert oder so, Gott forbid, aber man weiß es ja nicht,
ja.
dass beide Parteien für sich sagen können, ich kann jederzeit gehen. Ja. So, ich kann gehen, ich kann mir einen Anwalt leisten, ich kann mir eine Wohnung leisten oder, ne, also whatever. Ich habe ein eigenes Konto, da ist ein bisschen Cash drauf. So, wenn alles hart auf hart kommt, packe ich mein Kind dann ein und ich bin weg. So,
ja.
Und dann habe ich einen guten Anwalt auch in der Hin. Also man weiß es ja wirklich nie.
Ja. Ja,
man weiß es wirklich nie. Ich bin jetzt auch, man muss jetzt nicht diese Doom-Szenarien sich ausmalen oder so, aber einfach nur, wer weiß, es kann auch eine andere Krise kommen, die gar nicht so sehr mit der Partnerschaft zu tun hat oder so. Ne? Was weiß ich, was Gesundheitliches oder so. Aber da einfach sagen zu können, so, ey, ich habe dieses Geld im Hintergrund, jederzeit verfügbar für mich so und für meine Familie, das ist so, ich finde, das ist so next level an Selbstbestimmung, Freiheit und ich finde auch so ein Sicherheitsgefühl, ja, dieses andere, so dieses Rumwabern, so dieses Hoffen, dass alles gut geht im Leben, ja, cute, ja, wir sind aber nie mehr 12, so,
ja.
Und das, und genau, speziell auch diese Exit-Strategie finde ich auch so, so wichtig, weil dafür rede ich mit viel zu vielen Frauen, die genau in diese Bredouille kommen oder gekommen sind, ne, dann ist irgendwie finanzielle Untreue und Dinge werden verheimlicht und alles, er managt alles und so weiter. Und dann kommt es zur Trennung. Es kann ja übrigens auch sein, dass die andere Person sich trennt. So, also,
ja.
Und man, also, what? Und dann kein eigenes Geld zu haben oder dann keine Rücklagen zu haben, sich dann keinen Anwalt leisten zu können, bei Freunden auf dem Sofa schlafen zu müssen, auch alles fein so, ne, aber so, muss ja nicht, wenn es nicht muss. Also es ist ja schon schöner, dann auch einfach handlungsfähig so zu sein.
Ja.
Und dann wirklich, also ja, dafür kenne ich einfach zu viele Geschichten, wo es dann, also dann konnte man sich keinen eigenen Anwalt leisten. Also es ist einfach nicht gut. Ja, auch das muss alles auf Augenhöhe passieren. Deswegen, gerne, also deswegen, ne, ich bin jetzt drauf gekommen, weil du sagst, später fürs Alter auf jeden Fall 1000%. Mhm. Und ich finde aber auch im Hier und Jetzt, weißt du, wenn irgendwas den Bach runtergeht, dann hast du dein Geld und ganz, ganz, ganz im Zweifel hast du auch ein Stück deines Depots, was du komplett im Notfall auch verkaufen kannst. So,
genau. Ne?
Also du hast Vermögen, das ist liquide, das ist jetzt auch nicht eine Immobilie irgendwo, die du nicht mal eben zu Geld machen kannst über Nacht, das geht mit ETFs oder auf dem Tagesgeldkonto, das ist super flexibel, also das hat also nur Vorteile. Es gibt keinen einzigen Nachteil, liebe Leute, eigenes Geld zu haben. Es gibt keine Nachteile. Also Kosten-Nutzen ist wirklich sehr enorm. So. Ja, cool, super. Und jetzt hast du mir gerade eben verraten, dass du ja dann auch bei Advanced Assets bist. Und du hast gesagt, oder ich habe so ein bisschen rausgehört, dass es dir darum geht, schneller ans Ziel zu kommen, weil du sagst, ich habe jetzt nicht mehr die 50, keine Ahnung, wie viele Jahre, hat ja irgendwie keiner von uns. Das heißt, du gehst da so ein bisschen mit dem Ziel rein, nochmal die Rendite zu prüfen. Das machen wir ja auch, ne? Mhm. Wir schauen ja, oder ihr macht das ja dann auch mit unserer Anleitung, wie viel jährliche Rendite macht ihr sozusagen wirklich. Da kommt übrigens gerade massenweise heraus, dass die Leute viel zu wenig Rendite machen. Deswegen habe ich das vorhin gesagt, ich wusste ja gar nicht, dass du auch in der Advanced Assets bist. Ganz, ganz viele Frauen machen viel zu wenig Rendite, also viel weniger, als sie eigentlich dachten.
Mhm.
So, ne? Weil dann doch ein bisschen zu viel Staatsanleihen oder doch mal verkauft oder so. Typische Verhaltensfehler oder schlechte oder irgendwie komische ETFs investiert und so weiter. Und mit 2-4% Rendite komme ich natürlich überhaupt nicht über den Hügel. So, ne? Also dann sollten schon die 7-8% pro Jahr dann schon, die sollten dann schon da sein, so, ne, damit die Rechnung auch, vor allem wenn man so gerechnet hat, ne, sonst müsste man ja viel mehr sparen, kann man natürlich auch machen, also viel mehr investieren und dann muss man nicht diese hohen Renditen machen, aber meistens ist es ja eher andersrum, ne. Okay, mein neues Buch, Die Krise liebt Frauen wie dich, wie du finanziell resilient wirst und wächst, egal was kommt, erscheint im Januar 2026. Aber du kannst es schon jetzt vorbestellen. Warum solltest du das jetzt schon vorbestellen und nicht einfach warten, bis du es im Januar kaufen kannst? Mit deiner Vorbestellung bringst du direkt zwei große Hebel in Bewegung. Erstens, alle Einnahmen, die wir über das Amazon Affiliate Programm im Rahmen der Vorbestellung erhalten, spenden wir vollständig an den afghanischen Frauenverein, den wir bei Madam Moneypenny schon sehr, sehr lange unterstützen. Und zweitens, mit deiner Vorbestellung trägst du dazu bei, dass das Buch ein Spiegel-Bestseller wird und das Thema finanzielle Resilienz für Frauen dahin kommt, wo es hingehört, auf die ganz, ganz großen Bühnen, in die großen Medien, in die gesellschaftliche Debatte. Wenn du diese Hebel in Bewegung setzen willst, dann bestelle dir dein Exemplar jetzt über den Link in den Shownotes vor. Das heißt, du bist neugierig auf verschiedene Assetklassen und willst es noch so ein bisschen erweitern, oder?
Genau, ganz genau. Also ich habe damals meine Sparsumme natürlich ja auch ausgerechnet. Ich habe sehr konservativ gerechnet.
Ja.
Trotzdem ist es eben so, dass meine Sparsumme sehr hoch sein muss. Und die kann ich natürlich verringern, wenn ich etwas mehr Rendite mache. Und ich denke, dass das mit der richtigen Strategie mehr als möglich ist. Ich möchte ja keine 20% Rendite machen.
Ja.
Und worauf ich auch überhaupt gar keinen Bock habe, ist Daytrading oder sowas. Also wo ich jetzt quasi...
Das ist ein zweiter Job, ey.
Genau, wo ich einen zweiten Job machen muss. Das ist für mich ein absolutes No-Go.
Ja.
So, und deswegen war es für mich aber eben trotzdem wichtig zu gucken, was gibt's denn noch für Anlagestrategien? Was kann ich noch neben ETFs machen? Wie kann ich das Wissen, was ich jetzt habe in Bezug auf ETFs, nochmal irgendwie vertiefen?
Ja.
Und wie kann ich strategisch sinnvoll, ohne jetzt massive Zeiteinsatz zu haben und massives Risiko einzusetzen, meine Rendite steigern. Ja. Und da kam dann dein neues Programm. Endlich, endlich, endlich.
Endlich, endlich. Ich weiß. What took you so long?
Und bin einfach jetzt schon sehr gespannt. Und ich weiß einfach, weil ich jetzt natürlich auch mit dem Mentoring so gute Erfahrungen gemacht habe, dass mich das auch wieder enorm nach vorne bringen wird. Und
auf jeden Fall.
Freue ich mich schon.
Und ich sagte Melanie, dieser Mindset-Teil, hat dir der Mindset-Teil im Mentoring, hat dir was gebracht?
Natürlich. Natürlich.
Dann freu dich mal auf das, was dich in Advanced Assets erwartet. Das ist nochmal Next Level. Okay. Also da hatte ich wirklich Gänsehaut beim Aufnehmen der Videos und musste zwischendurch mal Pause machen. Das, was ist das für ein deeper Shit hier? Das ist richtig, also wirklich, cool. Also enorm. Und das ist auch so das Wichtige daran, finde ich. Ich meine, ihr kommt jetzt relativ clean dann zu Advanced Assets, weil dadurch, dass ihr das Mentoring schon gemacht habt. Aber nichtsdestotrotz, es hat sich auch in den letzten Jahren dann wieder was getan und so.
Klar.
Und da nochmal tiefer zu gehen als Glaubenssätze ist deswegen auch so wichtig, weil genau wie du sagst, ne, wenn es dann mehr Geld wird, wenn es dann mehr Rendite wird, wenn sozusagen auch mehr auf dem Spiel steht und das Ganze noch ein bisschen komplexer wird, dann kicken diese Glaubenssätze oder diese Projektionen, die wir haben, noch mal krasser rein. Ne? Also die Rendite, also ihr könnt mehr Rendite machen auf jeden Fall, aber so die Fehler, die potenzieren sich halt auch. Ne? Also wenn wir die Upside hebeln, kann sich theoretisch die Downside auch hebeln und das müssen wir jetzt verhindern. Ne? Wir wollen natürlich nur die Upside hebeln, aber das Selbstmanipulationspotenzial ist natürlich noch mal viel höher, wenn wir über Krypto sprechen und so. Ne? Gerade dann dieses Gier, Angst und so weiter. Je volatiler die Geschichten sind, desto krasser ist dann, was im Kopf abgeht und so. Und deswegen machen wir da auch wieder einen sehr, sehr großen, deepen Teil Mindset und dann gehen wir auch rein in die verschiedenen Assetklassen. Du bekommst ja dann auch das finde ich ziemlich geil, diesen Simulator, diesen Portfolio-Simulator, wo du ganz genau sehen kannst, das ist jetzt meine Aufteilung, das ist jetzt mein Risiko, wie viel andere Assetklasse, Einzelaktien, whatever, Krypto, wie viel kann ich da reinstreuen, was macht das da mit der Rendite, wie fühle ich mich damit, ne? Wie ist so der Drawdown, der mögliche Drawdown, aber du hast ja im Crash angefangen zu investieren in Corona, das ist für dich alles gar nichts. cool, da kannst du dich auf jeden Fall auf einiges freuen und schaust auch, wie deine historische Rendite jetzt wirklich war, die jährliche Rendite.
Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt.
Um dann halt eben zu gucken, okay, wo kann man, und das Coole bei dir ist jetzt natürlich auch, du bist jetzt auch schon ein paar Jahre sozusagen dabei, ne? Du bist jetzt 5 Jahre dabei, du investierst jetzt und so. Das heißt, du hast jetzt Erfahrung gesammelt, ne? Das Spiel ist jetzt, also du verstehst es besser, du hast Ups und Downs mitgemacht. Das heißt, man wird auch ein bisschen mutiger, man wird ein bisschen selbstbewusster, selbstbestimmter, auch im Bereich Risiko und so. Und ich glaube, das Coole an dem Programm ist eben auch, genau wie du gesagt hast, ne? die Leute davor zu bewahren, zu viel Risiko einzugehen. Ne? Eben nicht in irgendwelche Hebelprodukte oder nicht bei irgendwelchen Crypto-Bros, keine Ahnung was. Also zu sehr über die Stränge zu schlagen. Wir wollen mehr Rendite haben, aber bei einem noch zu akzeptierenden natürlich mehr Risiko und nicht so boom, ah shit, ja, jetzt habe ich noch 20 Jahre, jetzt muss ich Attacke. Und das funktioniert selten. Also wir waren natürlich schon sehr strategisch, aber ganz klar mit dem Fokus, wo liegt bei euch noch ein bisschen Renditepotenzial? Also ja. Cool, dann sehen wir uns am Montag im Live-Call. Exciting. und sag mal, du hast jetzt auch das zweite Kind in der Zwischenzeit bekommen. Herzlichen Glückwunsch dazu erstmal. Und mich würde noch interessieren, wie macht, also falls du es teilen magst, wie macht ihr das in der Partnerschaft in Sachen, also wie sind da eure Finanzen organisiert? Habt ihr irgendwie ein Dreikontenmodell? Gibt es eine Art der Ausgleichszahlung? Wie war das vorher? Wie ist es jetzt? Also habt ihr das so sozusagen das alles, Mentoring und so weiter, als Anlass genommen, da auch mal reinzuschauen?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir eine ganz gleichwertige Beziehung führen und von Anfang an war es so, ich habe mein Konto, er hat sein Konto und da geht auch niemand dran. Also ich und es war auch immer, es war von Anfang an abgesprochen, dass wir eben auch ja gleich viel reingeben. Und ich sagte ja, 2020 waren wir schon in der Familienplanung. Und was ich bis dahin nicht auf dem Schirm hatte, war das Thema Ausgleichszahlung während der Elternzeit. Und das war wieder so ein Augenöffner von dir, Natascha, weil als ich mir Gedanken gemacht habe, okay, wir wollen jetzt eben Familie gründen, ich möchte gerne ein Kind, war es schon so, dass alle Grundlagen stimmten. Für mich war immer klar, okay, wenn ich ein Kind bekomme, ich will am liebsten selbstständig sein, weil ich mich dann sicherer fühle. Ich bin dann selbstverantwortlich dafür, wie das Geld reinkommt. Ich habe viel mehr Zeit für mein Kind. Ich kann von zu Hause aus arbeiten. So diese Gegebenheiten waren schon da. Also das Fundament für mich hatte ich gelegt. Und ich wusste auch, dass ich Elterngeld bekomme. Aber es ist ja einfach so, wenn man selbstständig ist, dann bricht einfach sehr viel Umsatz weg, weil man dann erstmal nicht arbeitet.
Ja.
Und dann hatte ich bei dir irgendwann mal in einem Podcast, glaube ich, gehört, dass es ja das Modell der Ausgleichszahlung gibt. Und warum fragt Frau denn nicht einfach mal den Mann in der Zeit, wo sie Elterngeld bekommt, dass man eine Ausgleichszahlung bekommt? Und das war mir nicht bewusst, dass ich das darf, sozusagen. Dass ich meinen Partner, meinen Mann fragen darf, hör mal, ich habe jetzt hier enorme Geldeinbußen. Ich muss jetzt auch erstmal fürs Baby da sein. Ich will auch fürs Baby da sein. Du kannst halt nicht stillen. Du kannst nicht nachts wach bleiben und dich ums Baby kümmern und ihm Essen geben und so weiter und so fort. Und da war es zum Beispiel auch so, hey, wie mache ich das jetzt mit meiner Sparrate? Ich will jetzt nicht runtergehen von meiner Sparrate, nur weil ich in der Elternzeit bin.
Ja.
Und genau das hat der mir dann ausgeglichen. Also der hat, also ich habe eigentlich dann im Prinzip habe ich eine Ausgleichszahlung bekommen zu dem, was ich normalerweise an Umsatz habe, an monatlichem Geld habe, habe davon das Elterngeld abgezogen und den Rest hat mein Mann dann dazu gesteuert. Und das fand ich super. Und dann habe ich mal so rumgefragt und das macht einfach keine Frau, die ich kenne. Also ich war so in meinem Freundeskreis die Einzige, die das gemacht hat. Jetzt bin ich auch, ich kenne nur ganz wenige, die auch selbstständig sind, aber das war so ein neues Konzept für die allermeisten und für mich ja auch. Und das war aber für mich war das so ein richtiger Schritt hin zu, also mir fiel das sehr schwer, meinen Mann zu fragen, weil ich gedacht habe, das kannst du eigentlich nicht machen. Ne? Ja, okay, ist, ich, was für ein Fass mache ich jetzt hier auf? Gibt's dann Ärger? Das waren so bekloppte Gedanken einfach, die ich hatte. Und dann habe ich das angesprochen und der hat dem auch direkt zugestimmt. Und wir haben darüber gesprochen, haben das ausgerechnet, wir haben sein Gehalt gegen meins ausgerechnet und haben einfach sachlich darüber gesprochen und hinterher kam eine Summe bei raus, wo wir beide gesagt haben, ja, das ist irgendwie fair für alle Seiten und das passt und so lange machen wir das. Ich war auch nicht lange raus aus dem Job, ich habe relativ zeitig wieder angefangen zu arbeiten und das hat sich für mich wahnsinnig gut angefühlt, weil ich so als, wie soll ich das beschreiben? Ich habe so das Gefühl gehabt, ich habe so krass für mich eingestanden.
Ja, hast du auch.
Ich habe so krass für mich eingestanden und gesagt, ja, ich habe das Recht dazu. Und nur weil ich jetzt die Frau bin und das Kind bekomme, muss ich nicht auf Geld verzichten und muss auch vor allem nicht darauf verzichten, weiterhin für meine Vorsorge zu investieren.
Total, ja, absolut. Also erstmal ganz großen Respekt oder cool, dass du das auf jeden Fall gemacht hast. Vor allem auch ohne Vorbilder, ne? Also ohne sozusagen Praxisbeispiel an der Hand zu haben, weil es macht halt niemand, ne?
Ja.
Und ich finde es auch so interessant, also wenn man das jetzt mal vertauschen würde, ne? Du hast gesagt, so ist das nicht ein bisschen zu viel verlangt? Kann ich ihn danach überhaupt fragen? Aber es wird nie die andere Konversation überhaupt aufgemacht, so, hey, kann ich das eigentlich von meiner Frau verlangen, ein Jahr lang auf ihr Gehalt zu verzichten? Diese Konversation findet nicht statt.
Ja.
Und deswegen braucht es überhaupt die zweite Konversation zu sagen, ey, wir müssen das hier irgendwie ausgleichen, ne? Also, es ist selbstverständlich in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, dass Frauen dann einfach auf Geld verzichten.
Ja.
So. Und die Arbeit übernehmen, damit der andere Partner weiter arbeiten gehen kann. Man könnte ja auch sagen, oh, weißt du was, habe ich auch nichts mit zu tun. Wir holen uns hier eine Live-In-Nanny, 24/7, die kostet dann halt 120.000 Euro im Jahr. So, können wir auch, die müssen wir auch 50-50 bezahlen, ne? Also es ist so, dass es so selbstverständlich einfach ist. Und ich meine, du hast jetzt glücklicherweise einen Partner, aber das ist das meiste Feedback, was wir auch bekommen im Mentoring und aus unserer Community so, ne? Ich habe mir voll die Platte gemacht und er hat einfach gesagt, ja, stimmt, habe ich nie drüber nachgedacht. Also genau. Das ist ja das meiste Feedback, was wir bekommen, ne?
Ja.
Und was ja auch natürlich total, so soll es ja halt auch sein, ne? Aber das einfach mal umzudrehen oder auch das umzudrehen in so einem Gespräch und zu sagen, sag mal, würdest du ein Jahr lang auf dein Gehalt verzichten? Und es ist ja nicht nur das Gehalt. Es ist auch der nächste Karrieresprung im Angestellten. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist mit in der Selbstständigkeit, ja, ob vielleicht springen da auch Kunden ab, die sagen, ja, ich kann jetzt ein Jahr auf die warten. Also, ne, es ist einfach ein Riss in der Erwerbsbiografie so.
Ja.
Und es ist ein Riss in der Altersvorsorge, in die Rentenversicherung einzahlen, bei dir jetzt als Selbstständige nicht so, aber fürs Private, für einen kompletten Vermögensaufbau, ja, für alles, für die Karriere und so weiter. Und das ist dann schon wieder so ein Rattenschwanz, den kann man schon wieder kaum. Oder die wenigsten können es dann mit einem Gehalt stemmen, ne? Weil eigentlich ist es nicht nur das Cash, was einem in der Zeit verloren geht, sondern eben auch noch sozusagen die eigentlich auch noch die Opportunitätskosten. Ja, in dem Jahr hätte ich irgendwie vielleicht den krassen Karrieresprung gemacht. Ich hätte auf der Arbeit das und das Riesenprojekt eigentlich haben können, so was wieder eine Gehaltserhöhung im nächsten Jahr um 10% gebracht hätte oder so. Ne? Das ist jetzt alles dann hypothetisch, aber eigentlich muss man das alles noch mit einrechnen.
Ja.
Und ich finde auch, und das ist jetzt nochmal ein neues Fass, das ich an der Stelle sozusagen aufmache, und ich finde auch eine Form der Ausgleichszahlung. Du hast gesagt, bei euch ist komplett 50-50, das ist ja in den wenigsten Familien so, ne? Also ich finde zum Beispiel, eine Ausgleichszahlung ist eigentlich die ganze Zeit fällig, wenn sich ein Partner mehr um das Kind kümmert oder mehr Care-Arbeit macht als der andere Partner. In dem Moment, wo ich Teilzeit arbeite und mich um das gemeinsame Kind kümmere, das gemeinsame Kind, so, ist es nicht nur so ein Elterngeld und so weiter, sondern auch das ist ein Gehaltsverzicht, auch das ist ein Karriereverzicht, auch das ist ein Humankapitalsverzicht. Das muss beziffert werden. Und das gehört in einen Ehevertrag, in einen individuellen Ehe- oder Partnerschaftsvertrag, wo das geregelt ist. Und zwar bis zur Rente wird das gezahlt, meiner Meinung nach. Also viele hören dann bei der Trennung auf. Ja, wer kümmert sich denn nach der Trennung um die Kinder? Auch da, ne? Also das muss weitergezahlt werden. Deswegen bin ich auch so Fan von deinen Eheverträgen, weil darin kann man das ja alles schon drin regeln. Ein Ehevertrag regelt auch, was jetzt gerade schon an Geld von links nach rechts sozusagen fließt. Und nicht nur im Falle einer Trennung, nicht nur im Falle, wenn jemand stirbt, sondern wie ist es denn jetzt gerade? So, und wenn eine Person nur Teilzeit arbeitet und den Rest der Zeit unbezahlt, dann hoffentlich nicht mehr, Care-Arbeit leistet, dann muss das vergütet werden. So, und wenn das irgendwie nicht geht, warum auch immer, dann muss halt dann müssen ja beide 80% arbeiten. Dann kann nicht einer 100 und der andere 50, dann geht das halt eben nicht. Er ist so, figure it out. Aber diese Selbstverständlichkeit, mit der von Frauen verlangt wird, da so zurückzustecken, das würde kein Mann machen. Ja, welcher Mann würde sagen, ja, okay, klar, dann mache ich jetzt eine Teilzeit, alles gut, ich verzichte auf Hunderttausende von Euro, das ist ja alles beziffert, gerade Motherhood Penalty, das sind Hunderttausende von Euro. Je mehr Kinder, desto mehr Geld geht uns durch die Lappen. So, und das gleicht dir dann auch keine Rentenversicherung aus, wenn dann irgendwie der Partner stirbt oder so. Und das ist kompletter Murks.
Jetzt habe ich das große Glück, dass wir tatsächlich auch die Kindererziehung 50-50 super teilen.
Das ist perfekt.
Ja. Und
aber das machen ja die wenigsten, ne? Also bei wem gelingt das schon?
Genau,
ne?
Genau.
Und vor allem, wenn man da auch mal so ein bisschen nachfragt, wir machen das alles komplett gleichberechtigt. Und dann stellst du mal drei Fragen und stellst dich raus, das ist überhaupt nicht gleich. Das erzählt ihr euch vielleicht selber, dass es so gleichberechtigt ist. Ne? Aber wenn man das mal wirklich aufschreiben würde an Stunden, also ich meine jetzt nicht dich, ne? Aber ich meine, so, das höre ich halt oft, sind total gleichberechtigt und fahre mit dem Lastenrad zur Bio-Company und so. Und alle holen das Kind immer mal wieder ab. Aber am Ende, wenn es ums Geld geht, ist es dann schon teilweise eben nicht mehr so gleichberechtigt. Ja. Und ja, teilweise auch gewollt. Also, auch da will ich den Männern nichts, wir sind ja alle geprägt. So, wir Frauen sind geprägt, wie wir Frauen sozialisiert wurden und die Männer wurden halt anders sozialisiert im Patriarchat. Das Patriarchat tut keinen gut, so, aber die Männer profitieren wenigstens auch finanziell davon, kann man sagen.
Aber ich finde, du hast gerade auch sowas Wichtiges gesagt. Mein Mann wäre jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, mich zu fragen. Weil das einfach nicht im Bewusstsein ist. Ne? Also man weiß, was sagst du immer mal, man weiß nicht, was man nicht weiß.
Genau, und dadurch, dass die Männer nicht betroffen sind, dadurch, dass sie es nicht spüren, ist das nicht auch nicht in deren Universum. Jetzt kann man sagen, okay, ein bisschen mehr reflektieren, keine Ahnung, ja, aber man kann dann auch als Frau, aber ja, das ist wieder, was ist der Default-Modus? Was ist der Default-Modus, über den wir gar nicht sprechen müssen?
Ja.
Das ist.
Aber deswegen bin ich dir auch so dankbar, dass du das halt immer wieder auf den Punkt bringst und auf den Tisch bringst, weil du das eben ins Bewusstsein holst. Und
genau.
Mich hat es ja selber auch total überrascht. Für mich war klar, ja, alles 50-50. Mhm. Wir auch, das war auch schon vorher klar, dass wir eine 50-50-Erziehung machen.
Ja, super.
Da ist mein Mann auch tatsächlich sehr hinterher, weil er sagte, wieso sollte ich denn meiner Frau irgendwie die Erziehung komplett überlassen?
Ist das so eine gute Idee?
Ja. Aber mir war eben nicht bewusst, dass ich durchaus eine Ausgleichszahlung verlangen kann, dass ich das Recht dazu habe, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ich, nur weil ich jetzt das Kind bekomme, auf das Geld verzichten muss.
Ja, super. Wichtige Erkenntnis.
Ja.
Ja.
Aber eben, ne, weil das immer wieder auch von dir auf den Tisch gebracht wird, weil das ja, Gott sei Dank eben von Menschen wie dir auch ins Bewusstsein gehoben wird.
Ja, 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 voll. Und also mittlerweile machen es einige, also ich sage es, das macht keiner, aber mittlerweile machen es, glaube ich, einige Frauen und Paare, also ich spreche auch mit vielen, aber genau wie du sagst, also es ist ja unsere Bubble, ne? Also das sind die Frauen, die das Mentoring machen.
Ich kenne sonst keine, die das macht.
Eben, genau, ne? Sonst ist es halt der Default-Modus genau das, wie du sagst, ne? Und das kann gut gehen, muss es aber nicht. Und ich finde es auch irgendwie egal, also müßig, geht's gut am Ende oder geht's nicht gut. Es zählt auch das Hier und Jetzt so. Es zählt, was bin ich wert? Was ist meine Arbeit wert? So, was ist. Und es ist ja nicht nur die andere Person kann deswegen weiter arbeiten gehen, weil ich zu Hause bleibe. So, das ist ja auch noch, das eine bedingt ja noch das andere.
Ja.
Und das macht es für mich so unbegreiflich, wie das sozusagen, wie es nicht so richtig oder dann halt doch nicht in den Wohnzimmern sozusagen landet. Also ich verstehe schon, das ist irgendwie ein unangenehmes Gespräch und so und aber auf der anderen Seite denke ich mir, weißt du, wenn ich so eine Angst habe, mit meinem Partner über Geld zu sprechen oder über, also es geht um Gerechtigkeit, weißt du, also wenn ich davon ausgehe, mein Partner hat kein Interesse an Gerechtigkeit, da muss ich mir, glaube ich, eine ganz andere Frage stellen.
So. Ja.
Gut, das war jetzt großer Ausflug nochmal, aber cool, dass du es auch nochmal gesagt hast und ich hoffe, das inspiriert jetzt hier gerade ganz viele Frauen, eben genau diesen Schritt halt auch zu gehen. Ganz idealerweise bespricht man das natürlich meines Erachtens schon in der Dating-Phase. Also, wollen wir Kinder haben? Ja, nein, wie stellst du das denn vor? Und ich glaube, die nächste Generation ist da deutlich fitter, die Mädels der nächsten Generation, da ist zumindest gefühlt für mich einfach Geld schon eher ein Thema und da wird, glaube ich, auch einfach mehr gesprochen und die eigenen Standards gesetzt und so. Ja. Von daher hoffe ich da auf die nächste Generation.
Du hattest ja übrigens auch noch gefragt, ob wir noch ein anderes Konto haben. Also wir haben auch noch ein drittes Konto, von dem wir dann aus auch die Sachen für die Kinder bezahlen. Also wir haben quasi ein Kindergeldkonto, sodass wir da auch gucken, dass wir das irgendwie gerecht aufteilen und
Super.
Das ist quasi unser gemeinsames Konto, aber dieses gemeinsame Konto betrifft im Prinzip nur die Zahlungen für die Kinder.
Okay. Das und Miete auch, und so? Also das heißt, eure Gehälter gehen auf die einzelnen Konten und dann überweist ihr was, also in einer bestimmten Aufteilung auf das Gemeinschaftskonto oder auf das Kinderkonto und davon gehen dann...
Genau, ganz genau. Und Miete, also mein Mann hat das Haus gekauft, in dem wir wohnen und ich bezahle ihm im Prinzip Miete, weil ich nicht beteiligt war hier an den Kosten.
Ja.
Und deswegen bezahle ich ihm einfach Miete für die Hauskosten, die ja auch eben anfallen.
Ja, okay, ja, super. Stimmt, dann braucht ihr gar nicht so ein krasses Gemeinschaftskonto oder so. Okay, und so andere gemeinsam Ausgaben lesen?
Ja, da haben wir
verrechnet die dann irgendwie, oder?
Ja, wir haben eine Haushaltskasse, wo Bargeld reinkommt und davon bezahlen wir dann die Einkäufe beispielsweise.
Ah, okay. Und wer wie viel sozusagen da einzahlt, das macht ihr dann je nach Gehalt, also habt ihr für euch irgendwie so ausgehandelt?
Ja, also das läuft eigentlich 50-50, weil wir ungefähr tatsächlich auch gleich viel verdienen.
Ja, super.
Und deswegen...
Das vereinfacht natürlich einiges.
Genau. Aber sonst wäre es tatsächlich auch so, also wenn ich jetzt exorbitant viel weniger Umsatz machen würde, würde ich ihn auch fragen, hör mal, können wir da irgendwie vielleicht so ein bisschen angleichen? Umgekehrt würde ich es aber auch machen. Also wenn ich irgendwann an dem Punkt bin, wo ich viel mehr verdiene als er, würde ich ihm das eben auch vorschlagen.
Und ich finde, das ist ja dann auch dieses, es darf ja dann auch wachsen, ne? Und mal verdient der eine mehr, und dann verdient der andere wieder weniger, ne? Und dann kann man immer wieder so drüber, so einfach das so auch im Fluss halten, ne? Und ich glaube, wenn man einmal darüber gesprochen hat, ich glaube, man muss nur einmal diese Nuss knacken, einmal dieses so, sich überwinden, dieses Thema auf den Tisch zu legen. Und ab da, also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber so meine Erfahrung, ab da fällt es natürlich auch wieder leichter, darüber zu sprechen und zu sagen, ach, jetzt habe ich irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist jetzt doch nicht mehr so. Also kann auch sein, dass man ein System aufsetzt, was sich gerade fair anfühlt und in 2 Jahren sagt einer von beiden, nee, also irgendwie fühlt es sich trotzdem für mich nicht mehr gut an, weil ich habe das Gefühl, hier hat sich was verändert, lass uns drüber sprechen. Das ist ja man stellt ja nicht einmal eine Regel auf und das musste für die alle Ewigkeit gelten, sondern ist ja auch das Schöne, am Ende bestimmt das ja nur ihr beide. Weißt du, was ich meine? Es gibt kein Gesetz darüber. Es ist nur die Gesellschaft und unsere Normen und unsere Prägungen, die uns da beeinflussen. Aber unterm Strich müsst ihr es halt oder darf jedes Paar es für sich so machen, wie es für genau diese Familie halt passt. So, und wenn es andere anders machen würden, fair enough, macht's halt anders. So, für uns passt das hier gut. Und solange es sich für beide fair anfühlt und ich sage jetzt mal zahlentechnisch dann irgendwo auch fair ist, weil vieles kann sich fair anfühlen, dann ist ja alles gut. So, und in 5 Jahren baut man es noch, vielleicht kommt noch mal ein Kind oder keine Ahnung oder noch eine Wohnung, who knows. Dann macht man es halt nochmal anders und alles ist gut.
Wir haben es jetzt auch beim zweiten Kind, haben wir eine andere Lösung gefunden, weil wir auch anders die Elternzeit aufteilen.
Ja, also siehst du,
mein Mann hat jetzt gerade Elternzeit, und dann ist das eben auch wieder anders aufgeteilt.
Super, und das zweite Gespräch beim zweiten Kind war doch sicherlich ein anderes als beim ersten, oder?
Absolut,
also rein vom Gefühl her und von der vom Druck, vom Unbehagen, oder?
Absolut, weil jetzt war das selbstverständlich. Das zweite Kind ist unterwegs, ne? Wie machen wir es jetzt?
Du hast den Default-Modus verschoben.
Ja.
Du hast durch die, und das finde ich jetzt gerade wirklich groß, weil du hast durch dieses eine Gespräch, ich kriege gerade Gänsehaut, in dem du den Status Quo, den Default-Modus gechallenged hast, hast du einen neuen geschaffen.
Ja.
Der neue Default-Modus ist, wir reden drüber. Es gibt keinen Default-Modus, einfach im Sinne, das wird jetzt einfach so und so gemacht, weil man macht das so, sondern der neue Default-Modus ist, wir handeln das aus.
Ja.
Und das ist doch super gut. Das ist so cool. Also in dem Moment ist quasi für euch die Regeln geändert.
Stimmt, ja.
Mega gut.
Ja. Das wäre so schön, wenn man das noch auf so viele andere Bereiche übertragen könnte. Aber letztlich ist es ja, letztlich bin ich ja auch dafür verantwortlich, dass sich das ändert. Mein Mann hatte das nicht auf dem Schirm. Okay. Ja. Ich will aber gleichberechtigt behandelt werden. Also bringe ich das jetzt einfach auf den Tisch.
Ja, ja.
Und füge mich nicht irgendwas, weil man das eben so macht, weil das eben gesellschaftlich nicht so Norm ist.
Vor allem etwas, was
aktuell
halt keinen Sinn ergibt und komplett unfair ist. Unfair ist.
Ja.
Warum sollte man das so akzeptieren? Und es gibt natürlich welche, die sagen, aber nur das eine Gehalt, das reicht dann halt nicht für beide Sparpläne oder so. Ja, da muss der andere Sparplan halt gekürzt werden.
Ja.
Weißt du? Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, das irgendwie fair zu gestalten. Und dann muss der andere Partner halt auch zurückstecken. Dann kann Michael halt nicht 750 Euro in seinen ETF-Sparplan einzahlen, sondern nur noch 400 Euro, weil Petra dann die Differenz zusteht.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Also auch ja, da absolut. Die Männer ein bisschen zu challengen. Und wenn ich sage, ja, wie soll das denn gehen? Ich habe ja die Ausgabe. Ja, dann musst du halt auch verzichten, weil ich verzichte ja auch. Und auch genau. Wenn das nicht geht, dann müssen wir gemeinsam verzichten. Dann können wir halt nicht nach Thailand fliegen, sondern dann fahren wir halt an die Ostsee. Ne? Also ja. Der Default muss auch sein, wenn es um Verzicht geht, dann müssen beide verzichten, aber doch nicht nur eine Person. Es kann doch nicht eine Person auf alles verzichten und die andere auf gar nichts. Und dann sagen, läuft doch super, wir sind doch total gleichberechtigt. So, dann geht es halt nicht.
Das denke ich auch, es wird immer eine Lösung geben. Ja. Also es gibt immer eine Lösung, die sich für beide gleich gut anfühlt.
Wenn man das wirklich will, wenn beide das wirklich suchen, diese Lösung suchen, und dann muss man vielleicht mal ein bisschen outside the box denken. So, ne, dann, ja, dann ist das Geld jetzt so nicht da. Ja, dann sorgt dafür, dass es halt da ist.
Genau.
Dann ist es halt ein kleineres Auto oder nur ein Auto anstatt zwei. Also weißt du, das ist ja, wir reden ja jetzt auch hier über sehr privilegierte Menschen. So, da ist es schon durch, das Geld ist schon da bei den allermeisten, diesen Podcast hören. So, das ist schon, such mal danach, es ist schon da. So, und wenn das jetzt gerade anders verbucht wird, anders irgendwo ausgegeben wird, dann muss das halt geändert werden. So, Punkt, fertig mit dem Rant. Ich könnte so eine Stunde weiter. So ein wichtiges Thema. Liebe Melanie, vielen, vielen Dank schon mal an der Stelle. Das hat mir einen großen Ausflug nochmal gemacht, aber ich glaube, das war wichtig, das nochmal so zu auf den Punkt zu bringen. Du hast jetzt noch das letzte Wort, liebe Melanie. Stell dir mal vor, da draußen sind jetzt ein paar Moneypennies, die vielleicht so ein bisschen, vielleicht starten die auch gerade in Selbstständigkeit oder keine Ahnung, haben irgendwas, ja, irgendein anderes Thema, wo sie denken, ach, jetzt so langsam, ich weiß, sollte ich mal irgendwie und so, die aber noch nicht so richtig den Punkt überschritten haben. Vielleicht fehlt ihnen noch so die letzte Motivation oder der letzte Aspekt. Oder von mir haben sie schon tausendmal gehört, vielleicht müssen sie einmal was von dir hören. Was würdest du diesen Frauen so mit auf den Weg geben?
Also macht eure Finanzen zur obersten Priorität. Und wenn das die oberste Priorität wird, dann ist das Geld da. Und ich finde es, für mich war es einfach super wichtig, jemanden an der Hand zu haben, der mich da Schritt für Schritt durchführt, damit ich weiß, was ich tue. Ja, ich kann mir das in sehr vielen Stunden Selbstrecherche vielleicht irgendwie unsystematisch selbst beibringen. Und das ist aber eben genau der Punkt. Ich kann es mir auch zeiteffizient und systematisch von jemandem beibringen lassen. Und das ist aus meiner Sicht wesentlich effektiver, gerade wenn es um das Thema Geld geht. Wir haben das alle nicht gelernt. Ganz im Gegenteil, wir schleppen so viele Glaubenssätze mit uns herum, gerade auch wir Frauen. Und da ist das einfach so wichtig, sich das einfach einmal richtig mit System zeigen zu lassen, damit ich letztlich am Ende die Freiheit habe, über mein Geld auch selbst zu entscheiden. Und ich weiß, was ich da tue. Also ich kann das Programm so krass wirklich aus tiefstem Herzen empfehlen. Ich hoffe, das motiviert und inspiriert die ein oder andere, eben
sicherlich
auch bei dir einzusteigen.
Sicherlich. Danke, liebe Melanie. Ich glaube, die ganze Folge war sehr inspirierend.
Na, das würde mich sehr freuen.
Voll gut. Liebe Melanie, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns am Montag im Advanced Assets Live Call.
Ja, cool. Ich freue mich auch sehr.
Freue mich auch schon mega drauf.
Natascha, dir einfach ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du so vorangehst und uns Frauen auch so voranbringst und das Thema Gleichberechtigung auf so eine obercoole Weise immer wieder aufs Tablett bringst und da so motivierend bist. Danke. Also du bist da einfach ein ganz, ganz großes Vorbild für mich.
Ach, Dankeschön. Da wäre ich irgendwas rot. Das kann, also tut natürlich sehr, sehr gut zu hören. Vielen, vielen Dank.
Gerne, das wollte ich unbedingt noch loswerden.
Ach, danke schön. Sonnige Grüße in die Eifel noch, Melanie. Wir sehen uns Montag.
Ja, ich freue mich schon sehr. Dankeschön.
Tschüssi.
Tschüss.